sich sogar zum verspotteten und scheinbar gescheiterten Toten Jesus und salbten ihn zum Begräbnis. Josef von Arimathea stellte bekanntlich sogar sein eigenes Grab für Jesus zur Verfügung. Aber das war ja am dritten Tag dann wieder frei. Und weil die beiden einen Toten berührt hatten, waren sie nach dem Gesetz des Alten Bundes übrigens unrein und durften das Passa erst einen Monat später feiern. Nun zurück zu der Frage, wie kann man sich selber besser vor Verführung bewahren und Fremdbestimmung besser durchschauen. Jesus warnt ja in Bezug auf die Endzeit und seine Wiederkunft auch davor.
Seht zu, dass ihr nicht verführt werdet.
Wie ist das möglich gewesen, dass so manche überzeugten Christen auch in leitender Position in der NS-Zeit der Durchblick fehlte, aber andere zum Martyrium bereit waren? Zu dieser Verführung hatte allerdings beigetragen, dass die Bibel schon einige Zeit vorher nicht mehr überall als Gottes Wort angesehen wurde, sondern nur als Worte über Gott. Manchen Älteren ist sicher auch der Name Rudolf Bultmann ein Begriff, der sich aber angeblich noch auf seinem Sterbebett bekehrt hat und seine Studenten um Entschuldigung bat. Auch heute ist ja manches in der Theologie umstritten, aber zur NS-Zeit hat man auch das Alte Testament aus der Bibel herausgenommen und Jesus für nicht jüdisch und stattdessen für arisch erklärt. Ein Dorn im Auge waren ja auch die Paulusbriefe. Aber nur wenige Tage nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler hielt Dietrich Bonhoeffer im Februar 1933 einen warnenden Radiovortrag mit dem Titel »Wandlungen des Führerbegriffs in der jungen Generation«. Die Sendung wurde dann aber schon gestört mit der Ausrede von Zeitüberschreitung. Da war Bonhoeffer erst 27 Jahre alt und hat das schon durchschaut. Dazu bewegte ihn ja die Frage, ob man zum Aufhalten dem Rad in die Speichen greifen dürfe. Aber das ist hier nicht unser Thema. Die wir die Zeit des Nationalsozialismus nicht mehr miterlebt haben oder auch nicht in der DDR leben mussten, haben natürlich gut reden. Durch die Gnade der späteren Geburt oder des Lebens in Westdeutschland. Aber die Frage bleibt wichtig, wie kann man sich selber mehr vor Verführung schützen und wie kann man mehr Durchblick bekommen? Kannst du mal weiter? Ach ja, danke. Die Herausforderungen sind wohl wieder andere, aber das Kritisieren am Wort Gottes ist ja hier und da geblieben. Der Apostel Johannes spricht sogar im ersten Brief zu seiner Zeit damals schon von dem antichristlichen Geist in der Welt, der schon vor dem endzeitlichen Auftreten des Antichristen und seines falschen Propheten herrscht. Für ein besseres Urteilsvermögen gibt es mehrere Anhaltspunkte in der Bibel, sowohl Warnungen davor, wie das Urteilsvermögen unterdrückt wird, als auch Empfehlungen, wie der richtige Durchblick gefördert werden kann. Und so betrachten wir heute dann nur eine gleichnishafte Darstellung von den verschiedenen Möglichkeiten für mehr Durchblick. Eigentlich braucht man dazu ja nur mehr Erfüllung mit dem Geist Gottes, denn der wird ja von Jesus der Geist der Wahrheit genannt und den kann die ungläubige Welt aber nicht empfangen, wie wir von Jesus in Johannes 14 hören. Aber wir als Glaubende wissen auch von der Gefahr, dass man den Geist Gottes dämmen und sogar auslöschen kann im eigenen Leben, wie es Paulus an die Thessalonicher schrieb. Und so kommen wir zu der Frage, wie kann man die Voraussetzungen schaffen zu mehr Erfüllung mit dem Geist Gottes, der ja in alle Wahrheit leitet. Bevor wir in dieses Thema tiefer einsteigen, kommt jetzt erst noch ein Lied, das dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt. Also, was kann man selber für Voraussetzungen schaffen zu mehr Erfüllung mit dem Geist Gottes, der ja in alle Wahrheit leitet? Dazu beschäftigen wir uns nun mit dem bekannten Gleichnis von Jesus als dem Weinstock und uns als Reben. Aber das kennen wir doch schon. Nein, das kennen wir noch nicht alles. Das Gleichnis in Johannes 15 beginnt bekanntlich mit den Worten von Jesus: Ich bin der wahre Weinstock. Ach, ist schon, danke. Alles klar. In der Antike ließen sich Herrscher früher gern Weinstock nennen. Das bedeutete so viel wie Wohltäter. Aber das traf allerdings meistens wohl überhaupt nicht zu. Deshalb wohl sagt Jesus Christus: Ich bin der wahre Weinstock. Und darauf hören wir jetzt.
Jesus sagt: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück. So wird sie gereinigt, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr allerdings seid schon rein, weil ihr mein Wort gehört und angenommen habt. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Wer nicht mit mir verbunden bleibt, wird weggeworfen und verdorrt wie eine nutzlose Rebe. Solche Reben sammelt man nur noch auf, um sie zu verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Ihr werdet es bekommen. die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist.
Dieses Gleichnis Jesu vom Weinstock kommt nur in einem Evangelium vor, nämlich in dem vom Apostel Johannes, das auch mehr für die Gemeinde bestimmt ist. Denn dieses Gleichnis vom Weinstock und den Reben erinnert auch sehr an den Epheserbrief von Paulus, wo Jesus als das Haupt der Gemeinde dargestellt ist. Also ähnlich wie der Weinstock und wir, die wir uns im Glauben an ihn binden, dann die Glieder des Leibes sind, also ähnlich wie die Reben. Uns ist ja schon gut bekannt, eine Rebe muss am Weinstock bleiben. Wer hat denn von euch selber einen Weinstock im Garten oder auf dem Balkon? Schön. Stimmt es, dass man diesen Weinstock möglichst dreimal im Jahr beschneiden sollte für einen guten Ertrag? Manche Christen sind ja sehr bedrückt, weil sie Fruchtbringen so verstanden haben, dass man Menschen zum Glauben führen soll. Doch konnten sie bisher trotz mancher Mühen sozusagen nichts vorweisen. Gott schenkt aber oft auch Teamwork dabei, wie schon Paulus an die Korinther schrieb.
Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben.
Auch haben manchmal Missionare während ihres Wirkens gar keine Frucht sehen dürfen, weil die Saat erst nach ihrem Tod aufging. Oder kindergläubige Eltern haben sich erst nach deren Heimgang bekehrt. Zunächst gilt ja für die Fruchtbarkeit auch erstmal das, was Paulus an die Galater als Frucht des Geistes nennt.
Die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung.
Der China-Missionar Hudson Taylor hat sich auch viel abgemüht und dann kam er mal anhand dieses Gleichnisses vom Weinstock und den Reben zu der befreienden Erkenntnis.
Es kam ja gar nicht auf mich an. Ich muss mich nicht selbst abmühen und daran verzweifeln. Nein, Christus ist es, der durch mich leben will. Ich muss nur in ihm bleiben.
Aber die Frage ist ja, wie geht das praktisch, in Christus zu bleiben? Denn in dem Maß des Bleibens in Christus wird man ja auch nur Anteil am Geist Gottes haben, der uns die Wahrheit erkennen lässt. Die Gefahr, die lauert, ist ja nicht nur die, dass man als Rebe vertrocknen könnte, sondern dass man nicht nur Rebe sein will, sondern am liebsten selbstständiger Weinstock. Genau wie auch Israel dazu neigte. Und darüber kann man Gottes schonungslose Klage durch seinen Propheten Jesaja lesen in Kapitel 5. Aber das hört sich dort ziemlich heftig an, denn Gott beklagt sich bitter darüber, dass er bei seiner guten Pflege auch gute Früchte erwartet hatte, doch Israel und Juda nur kleine, saure Trauben hervorbrachte. Auch weil sie nicht recht gesprochen, sondern recht gebrochen haben. Deshalb kündigt Gott sein Gericht an. Dieses Weinberglied hat der englische Evangelist Roy Heschen in einem seiner Bücher auch gleichnishaft auf uns ausgelegt. Hat Bob ihn mal kennengelernt? Er lebt ja inzwischen nicht mehr, jedenfalls hat seine Ausführung auch einen gewissen Einfluss auf mein eigenes Glaubensleben ausgeübt. Dieses Kapitel von Roy Heschen habe ich früher mal abgeschrieben und als Faltblatt dem monatlichen Gemeindegruß beigefügt, habe mir aber vorher beim Verlag die Genehmigung dafür eingeholt. Doch das ist schon ein paar Tage her. Es war nämlich noch im letzten Jahrtausend, und zwar 1995. Ich habe ein paar Faltblätter für Interessierte dabei und kann auch noch mehr ausdrucken oder es per Mail schicken. In diesem Kapitel vergleicht Roy Heschen den Zustand von Israel als selbstständigen Weinstock mit uns Christen. Aber zuerst hören wir uns nur ein paar Sätze an aus der Klage Gottes, aber eben nur verkürzt.
Einen Weinberg hatte mein Herzensfreund an einer fruchtbaren Anhöhe. Er grub ihn um, säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Er baute einen Turm mitten in ihm, hieb auch gleich eine Kelterkufe darin aus und wartete dann, dass er edle Trauben hervorbringe. Doch er brachte nur herbe Frucht hervor. Und nun, ihr Bewohner Jerusalems und ihr Männer von Juda, gebt doch ein Urteil ab in der Streitsache zwischen mir und meinem Weinberg. Was hätte man noch mehr für meinen Weinberg tun können, das ich nicht an ihm getan hätte?
Dennoch denke ich, dass es bei uns nicht so schlimm zugeht. Im praktischen Glaubensalltag kommt wohl eher beides vor, edle Trauben und bittere Frucht, also wohl so ein Hinken auf beiden Seiten. Und jetzt noch kurz ein paar Sätze aus dem Buch von Heschen. Am Versagen Israels wurde ein für allemal die völlige Unfähigkeit des Menschen deutlich, jemals ein Weinstock zu werden, der für Gott Frucht bringt. Dies ist dann auch der Grund für unser Versagen. Wir haben einfach versucht, Weinstock zu sein. Wir haben eine Heiligkeit und eine Liebe zu anderen in uns finden wollen, die wir nach der Schrift niemals dort erwarten konnten. Wir machten die Erfahrung, wie Paulus längst vor uns, wenn er sagt, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Römer 7, Vers 18. Jesus stand mitten unter den Trümmern des Weinstocks. Der Gott solchen Kummer gemacht hatte, als er ausrief, ich bin der wahre Weinstock. Es war, als wollte er damit sagen, die Zeit ist vorüber, wo der Mensch selbst Weinstock war. Gottes Urteil über ihn als Weinstock soll an meinem Leib am Kreuz vollstreckt werden. Von nun an bin ich der Weinstock. Von mir soll Gott nun seine Frucht empfangen und von niemand sonst. Recht verstanden ist das die beste Nachricht, die uns kommen konnte. Gott erwartet nicht mehr von uns, Weinstock zu sein. Wir brauchen es nicht einmal mehr zu versuchen. Das Fruchtbringen ist nicht mehr unsere Verantwortung. Und wir, was ist nun unser Anteil? Wir sind einfach Reben an ihm, dem Weinstock. Wir bringen die Frucht nicht selber hervor, sondern tragen nur, was er hervorgebracht hat, sofern wir ihm erlauben, in uns zu leben. Das wirft neues Licht auf die Worte des Paulus. Ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe, doch nun nicht ich. Soweit Heschen. Wenn man am richtigen Weinstock bleibt, ist man aber nicht nur als einzige Rebe da. Und das könnte auch zum Problem werden, je nachdem, wie fest wir mit dem Stamm verbunden sind. Denn es sind noch andere da. Wir kommen wohl selten einen Brief vom Himmel. Stattdessen hat es Gott scheinbar so eingerichtet, dass wir Impulse durch den fließenden Saft auch der anderen Reben bekommen und andere von uns. Vielleicht stellen uns andere Reben auch durch ihr Wachstum manchmal in den Schatten, bis der Weingärtner mit seiner Schere kommt. Aber diese Schere kann man auch selber ansetzen, aber möglichst nur bei sich selber. Und das nicht nur dreimal im Jahr, sondern eigentlich täglich, wie es Paulus in Philipper 3, Vers 3 sagt.
Die wirklich Beschnittenen sind wir, die wir Gott dienen unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistung, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz
Vielleicht kann man sich ja merken, ehe man Philipper 4, Vers 4, die Freude im Herrn erleben kann, kommt die Praxis von Philipper 3, Vers 3, nicht auf die eigenen Stärken zu vertrauen. Obwohl Jesus sie mitunter hier und da dennoch einsetzen kann. Unterordnung ist uns aber nicht in die Wiege gelegt und wohl eher das Kennzeichen des neuen Menschen in Christus, wenn es freiwillig in Abhängigkeit zum Herrn geschieht. Je mehr staunende Glaubenserfahrungen man dabei macht, desto mehr Gefallen wird man mit der Zeit daran finden. Freiwillige Unterordnung in der Bindung an Christus ist auch etwas anderes als ungesunde Abhängigkeit von Menschen. Doch der Mensch ohne Bindung an Jesus Christus wird immer den Drang haben, selbstständig zu bleiben und möglichst lieber andere als Reben an sich und seine Programme zu binden. Doch das ist ein Trugschluss, denn als selbstständiger Weinstock fällt man eher Verführungen zum Opfer. Zu den frommen Gefahren, sich als Rebe wieder zu lösen und selbstständiger Weinstock zu werden, gehört meines Erachtens auch das Missverständnis beim Bibeltext zum gabenorientierten statt zum christuszentrierten Leben. Dazu könnte man viel sagen, aber ein Gottesdienst ist sicher nicht so geeignet dafür. Nur so viel. Wenn von Funden oder Talenten in Jesu Gleichnis die Rede ist, dann handelt es sich dabei um eine Gewichtseinheit, zum Beispiel für Gold und Silber. Damit hat Jesus die Geistesgaben angedeutet für die Zeit ab Pfingsten und nicht etwa persönliche Talente. Wegen dieser Problematik forciert man wohl jetzt auch in den Gemeinden mehr den fünffältigen Dienst. Wenn jeder seine Gaben und Talente nach eigenem Belieben in der Gemeinde einsetzt, kann das nämlich manchmal so aussehen wie an einer Kreuzung, an der sich jeder die Vorfahrt herausnimmt, ohne sich erst vorsichtig heranzutasten. Und dann ist es kein Wunder, wenn es Zusammenstöße gibt oder man zumindest frustriert ist. Leider auch bis hinein in unsere christlichen Familien und Ehen. Dennoch kann man wohl damit rechnen, dass Jesus Christus aber hier und da auch von den natürlichen Begabungen Gebrauch machen möchte. Nur sollte man da vielleicht nicht den zweiten Schritt vor dem ersten tun. Schauen wir doch mal kurz hin, wie der wahre Weinstock Jesus Christus für sich selber mit dem Einsatz von Gaben umgegangen ist. Als 12-Jähriger hatte Jesus ja für sein Alter schon Erstaunliches zu sagen. Beim Tempelbesuch in Jerusalem. Doch aufgetreten ist er erst im Alter von vermutlich über 30 Jahren. Er selber hat gesagt,
der Sohn kann nichts von sich aus tun. Nur was er den Vater tun sieht, das wirkt er.
Und so wissen wir auch gar nicht, welche natürlichen Begabungen Jesus überhaupt hatte, außer dass er mit Vollmacht predigte. Aber nicht das, was er wollte, sondern
die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke.
Wir bekommen aber wohl eher selten sozusagen einen Brief vom Himmel. Wie kann man denn aber erkennen, was von Gott her dran ist? Denn wir wissen ja nicht, ob und wann der Herr uns mit oder ohne besondere Gaben einsetzen will. Ich selbst habe schon manchmal dafür gebetet, dass Gott mir Hindernisse in den Weg legen möge, wenn etwas nicht oder noch nicht nach seinem Willen ist. Wenn die Hindernisse dann aber kamen, ist man natürlich erstmal nicht so begeistert, doch später vielleicht umso mehr. Denn inzwischen kommt es mir so vor, dass von Gott auferlegte Wartezeiten geradezu wie Dünger sind und sich auf ein Vorhaben auswirken können. Dass also zu Gottes Zeitpunkten am Ende mehr dabei herauskommt, als man anfangs dachte. Trotzdem fallen Wartezeiten sicher schwer, gerade wenn man vielleicht so gute Ideen hat. Es ist auch nicht immer der Widersacher, der uns an unseren Plänen für Jesus hindern will. Hören wir mal kurz, was Paulus zusammen mit seinen Mitarbeitern erlebt hat.
Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden. Aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie, nach Bithynien weiterzureisen. Aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu.
Denn Gottes Plan war es, dass das Evangelium zunächst nach Europa kommen sollte. Eigentlich ist dieses Leben als Rebe am Weinstock ja gar nichts Neues. Das hat sogar schon vor der Existenz Israels der Glaubensvater Abraham ganz praktisch gelebt durch den Ruf Gottes. Er wurde ja von Gott aus der üblichen Lebensgestaltung herausgerufen, um sich nur noch von ihm führen zu lassen und wusste oft vorher nicht, wie Gott zu dem Ziel führt. Manchmal hat er auch nicht auf Gott vertraut. Und woher sollten er und Sarah auch wissen, dass Gott auch Wunder tun kann, über die eigene Zeugungsunfähigkeit hinaus? Aber nach dem Wunder mit Isaak kam er bekanntlich in die schwere Prüfung, ihn Gott wieder zu opfern. Diesen Widerspruch hat er nur damit zusammenkriegen können, dass er an die Auferstehung seines Sohnes glaubte, obwohl vorher noch keine stattgefunden hatte. Nachdem er diese Probe bestanden hatte und Gott rechtzeitig eingegriffen hat, bekam er die Zusage:
In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde.
Und das weist auf seinen späteren Nachkommen Jesus Christus hin. Im Galaterbrief schreibt Paulus, und das gilt ja auch uns:
Wenn ihr aber Christus gehört, seid ihr Abrahams Nachkommen und habt Anspruch auf das zugesagte Erbe.
Wer aber noch nicht zu Christus gehört und wer Jesus bisher nur zur Vergebung seiner Schuld in Anspruch genommen hat, ohne sich seiner Herrschaft zu unterstellen, der ist herzlich eingeladen, das Angebot anzunehmen und den Schritt zu Jesus Christus als dem wahren Weinstock zu machen und sich mit seinem Alltagsleben als Rebe an ihn als Herrn zu binden. Denn Jesus Christus kommt ja nicht einfach nur als unser Begleiter, sondern will der Herr sein und die Führung übernehmen, aber wohl auch die Verantwortung. Ich las neulich den Satz bzw. die Ausrede: Bleibe im kritischen Fragen, dann brauchst du dich nicht zu entscheiden. Ja, Jesus Christus hat die Leute nicht einfach eingefangen, sondern einem Übereifrigen gesagt, überschlage die Kosten der Nachfolge. Aber die Hauptkosten hat ja er getragen, als er bereit war, für unsere Schuld und unseren Eigenwillen den Preis zu übernehmen und den Kreuzestod zu sterben. Doch als Frucht seiner Leiden haben wir ja nicht nur Vergebung unserer Schuld erhalten, sondern sogar die Zusage auf ewiges Leben in seiner Herrlichkeit und die Gabe seines Heiligen Geistes. Und dadurch erhalten wir ja Heilsgewissheit, erfahren Sinnesänderung und bekommen seinen Frieden, oft auch in schwierigen Situationen und mitunter auch besondere Geistesgaben als Geschenk. Wir kommen zum Schluss. Nicht anstrengende Organisation, sondern lebendiger Organismus ist Gottes Plan für seine Gemeinde. Organisation muss natürlich auch sein, aber an der richtigen Stelle. Nicht, dass man für Jesus arbeitet, sondern mehr durch Christus, innerhalb seiner Leibesgemeinde. Dabei geht es aber wohl gar nicht um direkte Ratschläge, sondern da geht es auch oft etwas unterirdisch vor sich, aber im positiven Sinne, dass der Auslösende es gar nicht so merkt. Im lebendigen Organismus wird es Impulse geben zum Aufgreifen oder zum Weiterleiten oder für die Warteschleife, aber wohl hin und wieder auch zum Abwehren von schädlichen Einwirkungen. Und so kann ich immer wieder nur darüber staunen, dass es Gott eine Freude zu sein scheint, uns deutlich zu machen, wie sehr wir im Leib seines Sohnes, der Gemeinde, von den Impulsen seiner Glieder abhängig sind, auch gerade solcher, die man vielleicht für nicht so wichtig hält oder die uns vielleicht auch schon zu schaffen machten. Wir aber gerade dabei so manche positive Überraschung erleben dürfen, zur Verherrlichung seines Namens. Amen.
Im Lobpreis können wir immer darauf reagieren, was wir gehört haben. Und wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir gemeinsam einige Lieder singen. Und der Schwerpunkt ist wirklich darauf, in ihm zu bleiben. So wie Renate es auch gesagt hat, in diesem Gleichnis ist es ja auch nicht abgeschritten, nicht alleine, sondern wirklich in dieser Abhängigkeit. Ohne ihn können wir nichts tun. Und er soll das Zentrum sein, an dem wir uns immer wieder die Kraft holen für jeden Tag, wo wir uns orientieren, aber wo wir auch eben nachfragen, wie sieht es eigentlich gerade aus? Gibt es Dinge in meinem Leben, wo ich beschnitten werden muss? Und da lade ich euch ein, einfach diese Zeit intensiv für euch zu nutzen.